Friede, Hauptpunkt. Das Team ein Mittel der Pionierarbeit. Das Team Mittel der Pionierarbeit. Also Team, missionarische Teamarbeit ist nicht nur, würde ich sagen, eine Möglichkeit, aber es ist vor allem ein Gehorsamsschritt. Jesus hat seine Jünger zu zweit geschickt. Und eine Ehe, das sind nicht zwei Menschen, steht nicht. Und als ich das verstanden habe, das versteht man normalerweise doch ziemlich schnell, war für mich klar, in der Missionsarbeit, ein Ehepaar in der Missionsarbeit ist eigentlich, darf ich so sagen, unbiblisch. Wir erlauben nicht, dass ein Missionar, dass ein Ehepaar in die Missionsarbeit geht, in unserer Mission, erlauben wir es nicht, bis dass wir noch andere Junge haben, die in dasselbe Team hineinfallen. Wir glauben, wir können warten und die Stunde vom Herrn erwarten, dass andere dazukommen, die dieselbe Last haben. Mir scheint das ganz wichtig. Wichtig auch, weil das Teamleben ist eigentlich der kleinste Kern von der Gemeinde. In einem Teamleben kann man sehen, wie Christen sind und wie sie miteinander arbeiten können. Die Welt kann sehen, wie sie sich lieben und wie sie miteinander ein Ziel verfolgen. Ich glaube, das ist gut, wenn wir das einfach annehmen. In unserer Mission haben wir es einfach angenommen und gesagt, Herr, du hast es ja so gesagt, dass die zwei zu zwei gehen sollen, hast die Frau ausgesandt, auch die 70 hast du ausgesandt. Wir wollen es jetzt einfach machen, wie du es gemacht hast. Und das hat uns viel Freiheit gegeben und auch viel neue Möglichkeiten. Es ist auch wichtig, weil da, wo ein Team zusammenarbeitet, ist immer eine gegenseitige Kontrolle da. Und da, wo nach Prediger in der Bibel, da, wo einer fällt, kann der andere ihm wieder helfen, aufzustehen. Und da, wo einer hochmutig wird, kann ihm der andere helfen, ein bisschen runterzuschrauben. Und das ist so wichtig. So nötig. Wie ist das Teamleben? Wie ist die Haltung? Erstens, das sind jetzt Unterpunkte. Erstens, das Team hat nur einen Chef. Das ist Christus. Das heißt praktisch, dass wir im Team nur persönliche Autorität haben, wenn wir im persönlichen Leben dem Heiland unterstellt sind und gehorsam sind. Es gibt keinen anderen Weg der Autorität. Autorität liegt nicht in dem, was wir machen, sondern in dem, was wir sind zu Jesus. Ich brauchte bis heute, und ich danke dem Herrn dafür, nie meinem Team sagen, hier bin ich der Chef, so wie es gemacht. So, aber jetzt schon 15 Jahren kommen sie immer wieder zu mir und sagen, Daniel, was meinst du? Wie sollen wir weiterfahren? Was denkst du von dieser Situation? Was würdest du machen? Wir kommen jeden Montagnachmittag zusammen und besprechen schwere Situationen und auch unser Teamleben. Da wo Leute zusammenleben, da leben Sünder zusammen. Da wo Sünder zusammenleben, da ist Sünde möglich. Da wo Sünde möglich ist, braucht es Vergebung. Da wo Licht ist, braucht es Vergebung. Es gibt Teamleben, wo man nicht viel Vergebung braucht, weil es wenig Licht hat. aber da wo das Teamleben im Licht Jesu gelebt wird, braucht es oft Vergebung. Versieht mich, ich war da hart mit dir. Ich habe da vergessen, Danke zu sagen. Ich habe schon gesehen gestern Abend, dass du so müde nach Hause gekommen bist. Versieht mich, dass ich dir noch diese Arbeit gelassen habe und nicht selber gemacht habe. Wo Teamarbeit ist, braucht es Gnade. Viel Gnade. Aber der Herr ist ja reich in Gnade. Da hat er großes Kapital. Christus ist der Meister. Und darum können wir uns im Team gegenseitig Mut machen, weil unser Meister uns lieb hat. Der zweite Punkt, Teamleben. Jeder im Team hat dieselben Feinde. Entschuldigung, ich habe das Notizen von uns. Jeder hat dieselben Feinde. Da müssen wir davon überzeugt sein. Die alte Natur, die Welt und der Teufel. Also müssen wir nicht meinen, dass es ist und wir einen anderen Kampf gibt. Die drei Feinde, die sind Feinde für jeder, der im Team lebt. Wenn ich das Gefühl habe, mein Mitarbeiter hat Probleme mit sich selber, dann warum soll das ein negatives Gefühl sein? Ich weiß ja, dass mein Feind, meine Not, auch meine alte Natur ist. Ich kann ihn lieben mit der Not von seiner alten Natur. Weil ich weiß, er hat zu kämpfen, wie ich kämpfe. Was das ermöglicht, wenn wir wissen, dass wir dieselben Feinde haben, die haben viel mehr Verständnis zueinander. Ich sehe manchmal Geschwister nach Hause kommen, nach der Evangelisation vom Team, gell? Dann schlage ich wieder auf die Schulter von einem anderen und sage, du kommst später mit dir. Ich brauche nicht zu fragen, wie es geht. Ich bin ja auch auf dem Terrain, ich weiß, wie das ist, das Leben von einem zu nach. Und da bete ich einfach mit ihm. Sag, Herr, mein Bruder ist müde. Die Arbeit war schwer. Und du hast ihn so lieb. Wir haben gelernt, miteinander zu beten, ohne zu sagen, jetzt beten wir. Denn beten ist atmen. Das mache ich auch mit den geistigen Kindern. Wenn ich mit einem Christen spazieren gehe auf der Straße, dann sage ich mir, du weißt dann ja nicht, das und das ist mir noch passiert. Und meine Antwort ist dann einfach, Herr Jesus, du bist bei uns. Es ist so schön, dir das jetzt zu sagen. Das ist passiert. So, und trotzdem in der Straße, ne? Das ist in der Straße. Ich weiß, dass du mein Bruder verstehst. Steh ihn bei, Herr. Stärke du ihn. Und dann rede ich wieder, und dann betet er vielleicht wieder mal und so. Weil Beten gehört zum Leben. Ich verstehe Paulus, wenn er sagt, betet alle Zeit. Er hat auch nicht seine Strecken auf den Knien gegangen, ne? Seine alle Kilometer. Aber ich hätte gerne bei ihm sein wollen, als er von einem Ort zum anderen ging, mit Timotheus, und manchmal bis zu 12 waren mit ihm, ne? Wie ging das mit ihm? Ach Herr, jetzt gehen wir in dieses Dorf, also kannst du gar nicht das vorstellen, ne? Ich habe das nicht gesehen, ne? Wir gehen in dieses Dorf, und da hat bestimmt Paulus, wenn er schreibt so in den Epistel, also in den Briefen, hat er oft Angst gehabt. Er sagt, Heiland, jetzt sollte ich da wieder evangelisieren. Man sieht schon, der Ort, ach, hilf uns doch. Ich weiß ja nicht, vielleicht werden sie mich steinigen. Und ich habe so Angst. Und diese Menschen sind alle verloren, die kennen dich nicht. Da hat sich ein anderer vom Team, ein Junger, weitergebeten. Hilf dem Paulus, Heiland, hilf ihm, dass das klappt sein. Und so sind bestimmt, so sind sie unterwegs gewesen. Und was, das ist schön, mit dem Team spazieren gehen und so unterwegs zu sein. Das ist immer auf Erde. Da kann man sagen, was für einen Kampf man im Herzen hat und wie man das dem Heiland einfach alles hinlegen kann. Ich brauche nicht bei meinen Mitarbeitern gewisse tiefe Probleme zu suchen. Ich weiß, wer sie sind. Sie sind in der Bibel. Ich kenne sie. Ich weiß, welche Feinde sie haben. Ich kann beten für sie. Ich weiß, dass wenn einer von meiner Mitarbeiter seine Predigt fertig hat, dass wenn er Amen sagt, dass der Teufel auf die Schulter klopft und sagt, das war doch gut, du, was du da erzählt hast. Und da kommt noch eine liebe Frau am Ausgang und sagt, das war eine Predigt. Nie habe ich so eine gehört. Das hat man zu einer Frau gesagt, das hat mir jetzt der Teufel schon gesagt. Gerade am Amen hat er mir das gesagt. Dann weiß ich, wenn ich meine Mitarbeiter antreffe am Ausgang vom Gottesdienst, wenn sie so schön gepredigt haben, kann ich an der Schulter nehmen und sagen, Heiland, du bist bei uns. Danke, dass du das alles gegeben hast. Wir sind ja unnütze Diener, gell, Heiland. Wir sind bei dir. Ne? Oder? Wenn ich weiß, was da drin ist, ich habe ja auch was da drin. Ich möchte ja auch wissen nach diesen 3 Tagen, ob es gut war. Aber habe es gar nicht zu wissen. Denn wenn es Gottes Wort ist, dann brauche ich nicht auf eure Reaktionen zu warten. Dann habt nicht ihr zu bestätigen, was ich sage. Es geht um Gehorsam zu Gottes Wort. Wenn 90% der Gemeinde gegen etwas ist, was in der Bibel steht, das ist jemand passiert in einer Gemeinde. Dann sage ich nicht, ihr habt recht. Dann sage ich, das stört mich gar nicht, die Bibel sagt. Ich brauche ja nicht, das nicht zu sagen. Gemeinde ist nicht, wer ist dafür? Ist Gott dafür oder dagegen? Also, sie im Leben da, kennst du den anderen, wenn du dich selber kennst. Und dich selber kannst du im Spiegel anschauen, und dann weißt du, wie die Sache steht. Und ich weiß, dass im Teamleben braucht es viel, viel Ermunterung. Wir treffen uns jeden Morgen zum Gebet im Team. Und ich weiß, dass das Team erwartet von mir jeden Morgen ein mutmachendes Wort. Gerade ein mutmachendes Wort. Und ich flehe am Morgen früh zum Herrn für das mutmachende Wort. Denn ich weiß, dass es Mut braucht, um Pionierarbeit durchzuführen. Und ein mutmachendes Wort genügt, um weit zu gehen. Dritter Punkt von Teamarbeit ist der gegenseitige Le respect mutuel. Beachtung, gell? Achtung, danke. Gegenseitige Achtung. 1. Timotheus 5, 17, für Sie die notieren. 1. Petrus 5, 5 und Epheser 5, 21. Gegenseitige Achtung. 1. Timotheus 5, 17, 1. Petrus 5, 5. Epheser 5, 21. Ich weiß eigentlich nicht mehr, wie viel Uhr ist. Das ist schon 5 vor 6. 10 vor geht nicht mehr. Okay. Ich höre auf mit diesem Punkt. Das heißt, dass wir gegenseitig, wenn wir eng miteinander leben, müssen wir es lernen, gegenseitig uns hochzusetzen, einzusetzen. Ich nehme nicht ein Musikinstrument von einem Teamarbeiter, ohne ihn zu fragen, darf ich das haben. Wenn er nicht da ist, nehme ich das Instrument nicht. Ich gehe nicht in ein Zimmer von einem Mitarbeiter, ohne anzuklopfen. Denn er ist ein Gottesgeschöpf mit einem persönlichen Leben, das ich hochachtungsvoll estimiere. Und das ist wichtig in der Teamarbeit. Sonst ist alles so selbstverständlich. Nach jedem Essen, aber ich habe hier auch manchmal vergessen, aber dann sagen wir mal fast nach jedem Essen, sage ich meiner Frau herzlichen Dank für das Essen. Denn es ist nicht einfach selbstverständlich. Wie oft, wenn ich meinen Schrank öffne zu Hause und wieder meine Kleider sehe, die so schön und fast krank sind, gehe ich zuerst zu meiner Frau und sage, du, herzlichen Dank dafür. Du hättest mein Zimmer sehen sollen, als ich ledig war. Heieiei. Da war ich froh, dass mein Schrank Türen hatte. Mein Vater, der hatte immer die gute Lösung. Macht Schrank auf und alles am Boden. Jetzt geht's aufräumen. Hast du in deinem Teamleben schon mal gedacht, dass ein anderer vielleicht ein Hemd gebügelt hat? Oder dass Socken gewaschen worden sind? Dass der andere den Boden geputzt hat am Eingang? Das alles ist nicht selbstverständlich. Und das Leben im Team ist so viel, viel leichter, wenn wir es schätzen, andere Wesen Gottes, Kapitäler Gottes, neben uns zu haben. Gut, ihr seid ja alle frisch und munter, das ist wunderbar. Ne? Das hätte nicht man glauben. Ich komme nur noch mal kurz zurück von das, was ich heute Morgen mit euch angeschaut habe, in der Denkweise. Nur, dass ihr wisst, dass für jede Tätigkeit, für jeden Dienst, für jeden Auftrag von einem Leben gibt es eine logische Denkreihenfolge. Und da würde ich sagen, wenn etliche von euch Missionare werden, möchte ich euch einfach diese 8 kurze Punkte geben, Stichwort, von der Zielsetzung. Könnt ihr einfach aufschreiben, vielleicht kann es später dann eine Hilfe werden. Also diese 8 Punkte sind einfach da in einer Reihenfolge, wo man sie dann jeden Punkt durcharbeiten, durchdenken muss für missionarische Arbeit. Erstens, Zielsetzung. Nur Stichwort Zielsetzung. Für einen Titel wäre das vielleicht logische Denkreihenfolge für den Missionar. Logische Denkreihenfolge für den Missionaren. Oder Missionar. Beides, ne? Schön, deutsche Sprache, beides. Logische Denkreihenfolge für den Missionar. Erstens, Zielsetzung. Zweitens, geografische Grenzen. Geografische Grenzen. Das heißt, dass man wissen muss auf der Karte, für dieses Gebiet bin ich verantwortlich. Drittens, Etappen zum Ziel. Etappen zum Ziel. Viertens, ihr wisst jetzt, was das alles heißt mit dem Schema. Viertens, Definition meines Dienstes. Da gibt es ein deutsches Wort dafür. Definition. Definition meines Dienstes. In Klammer, Gaben, Temperament. Und da musst du dann aufpassen in dieser Überlegung, es geht nicht um die Definition von deiner Arbeit. Das heißt, es ist nicht, ich mache Bibelstunde, ich mache Besuche, ich mache. Sondern was ist mein Dienst in der Überlegung von den Gaben, die ich habe, von meinem Temperament? Es ist nicht jeder ein Evangelist. Als ich zusammengearbeitet habe am Anfang mit meinem geistlichen Vater, da war unsere Zusammenarbeit etwa so. Er ist ein richtiger Bulldozer. Ja? Und ich hatte den Dienst als Krankenwagen. Und das haben wir miteinander ausgesprochen. Da wussten wir. Also hat er die Türen eingebrochen. Und ich ging hinten her, um in der Seelsorge zu helfen, Menschen zu zeigen, dass sie Jesus nötig haben. Sie waren alle überzeugt, dass sie ewig verloren sind. Der Bulldozer ging durch. Ich weiß nicht, ob diese Gaben im Neuen Testament stehen. Gut, fünfter Punkt. Jahresprogramm. Jahresprogramm. Also es ist klar, jetzt ist die Zielsetzung schon geschrieben. Geografischen Grenzen sind gegeben. Die Etappen zum Ziel sind gesetzt. Die Definition von meinem Dienst ist gegeben. Ne? Und jetzt Jahresprogramm. Also auf ein Jahr hinaus. Was werde ich in diesem Jahr tun, um ein Ziel zu erreichen? Mit den Gaben, die ich habe, auf der geografischen Platz, wo ich bin. Sechster Punkt, Wochenprogramm. Wie sieht eine typische Woche aus? Es kommt natürlich immer anders, als man denkt im Dienst. Aber es ist doch gut, dass man ein Wochenprogramm hat. Siebtens, Stundenplan. Wie sieht ein Tag aus? Und achtens, Anschaffungsplan. Der letzte Punkt. Um mein Ziel zu erreichen, was brauche ich auf dem Weg für Material, das ich anschaffen muss? Ich kann nicht beten, Herr Jesus, ich brauche Geld. Kann ich nicht. Aber ich kann beten, Heiland, es fehlen mir 1611 Francs. Gebet braucht Präzision. Wir beten jeden Montag miteinander das Team für das Geld. Aber wir wissen auf den Rappen genau, was wir brauchen. Und das erwarten wir vom Heiland. Und es gibt viele Missionare, die Material anschaffen, wo man später sagen muss, das war eine ganz dumme Anschaffung. Und wo man sagen muss, das hat er gekauft, weil es gerade billiger war als sonst, aber nicht, weil es unbedingt nötig war. Es wird in der Reich Gottes Arbeit viel Geld rausgeschmissen. Sehr viel Geld. Und ich glaube, das ist wichtig. Es werden Fotokopiemaschinen gekauft und Druckmaschinen gekauft und Bürocomputer gekauft. Manchmal fragt man sich, ob man das macht, weil es Mode ist. Oder ob man das macht, weil es unbedingt nötig ist. Ob man es früher schon überlegt hat. Oder ob das einfach kurzfristige Überlegungen ist. Eine Anschaffung, die nötig ist für den Dienst, die kennt man schon lange vorher. Darum kann man sie planen und im Gebet darauf hinarbeiten und hat jede Menge Zeit, um zu schauen, welche Preis, wo es günstiger ist und wo die Qualität gut ist und so weiter. Im Leben mit dem Heiland muss nie etwas schnell abgebrochen werden. Gott hat Zeit. Du und ich was lernen. Gott hat Zeit. Das ist die logische Denkreihenfolge für den Missionar. Nicht die einzige, gell? Hab nie gesagt die einzige. Ich darf auch anders denken. Es gibt auch eine logische und verschiedene logischen Denkreihenfolge für Älteste. Und auch eine logische Denkreihenfolge für ein Missionswerk. Aber wenn du in einem missionarischen Team mal arbeitest oder als Missionar arbeitest, dann ist es wichtig, dass du dich hinsetzt und Zeit nimmst für das. Ich habe mein Wochenprogramm und mein Leben wird immer wieder an meinem Wochenprogramm kontrolliert. Ich habe meinen täglichen Stundenplan. Und wird immer wieder der Stundenplan kontrolliert. Ich habe
ein 5-Jahresplan und ein Jahresplan. Und ist alles auf Zielsetzung orientiert. Aber, und das will ich jetzt noch sagen am Ende von dieser Denkart, die Kontakte, die ich habe, die Ungläubigen und auch die Bekehrten und die Gemeinden, die hören absolut nichts von dem allem von meinem Leben. Die würden jetzt staunen, wenn sie hier wären. Denn ich rede nicht von der Denkart. Ich predige das Evangelium. Ich predige nicht eine Denkart. Ich predige auch nicht eine Strategie. Ich gehe nicht sagen, so und so und so muss man machen. Nur wenn die Menschen in Kontakt sind mit Gott und ihn, den Herrn lieb haben und Fragen haben, dann sage ich auch, du kannst vielleicht so denken. Das wäre vielleicht eine Hilfe. Versuch mal. Und wenn sie Verantwortungen haben, wie die Ältesten, dann zeige ich, schau mal, wenn du so überlegst, dann ist das eine Hilfe. Aber wenn du in die Gemeinde in eine Stunde von diesen Gemeinden kommst, oder die Christen antrittst, dann merkst du nichts von einer Strategie. Sie leben einfach mit Jesus. Und das müssen wir aufpassen. Wir haben nie etwas anderes zu verkündigen um uns, als das Evangelium. Du gehst jetzt nicht Hausbesuche machen, dass sie deine Strategie kennen. Du machst Hausbesuche, weil du Menschen zu Jesus führen willst. Du sagst ihnen nicht, ich führe euch zu Jesus, dass es eine Gemeinde gibt und dass diese Gemeinde andere Gemeinden gibt, wo Berufungen sind und für die ganze Welt. Nein. Du gehst zu Verlorenen, um ihnen das Evangelium zu verkündigen. Deine Botschaft, dein Leben ist Jesus Christus. Aber du darfst logisch denken. Das darfst du. Dann brauchst du keine Zeit mehr zu verlieren und kein Geld verlieren.